Deutschlandfunk Kultur Interview.
Die Globalisierung hat uns die Pandemie gebracht und die Pandemie beendet jetzt die Globalisierung. Das ist in dieser Zuspitzung natürlich blanker Unsinn. Aber gerade der zweite Teil dieser Aussage beschäftigt im Moment viele Menschen, denn die internationalen Warenströme sind stark eingeschränkt, sind teilweise zum Erliegen gekommen durch Grenzschließungen und andere Probleme. Und viele Menschen sagen auch jetzt, naja, vielleicht sollten wir das auch nutzen, um nach dieser Krise nicht einfach wieder weiterzumachen wie zuvor. Und manche meinen damit das, was Donald Trump schon lange meint, nämlich eine wieder national orientierte Wirtschaftsordnung. Ob das sinnvoll ist und überhaupt möglich wäre, darüber sprechen wir jetzt mit Professor Michael Hüter. Er ist der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft und Mitautor des Buches Die erschöpfte Globalisierung, das vor knapp 2 Jahren erschien. Schönen guten Morgen, Herr Hüter.
Guten Morgen, Herr Kassel.
Die SPD-Vorsitzende Saskia Esken hat das vorsichtiger formuliert, aber sowas Ähnliches gesagt. Sie hat gesagt, man müsse sich fragen, ob wir die Globalisierung ein Stück überdreht hätten. Muss man das jetzt im Moment und muss man vielleicht sogar mit Ja antworten?
Ja, es gibt auch in der Ökonomie eine solche Debatte. Man nennt das Hyperglobalisierung, also überzogene Globalisierung. Naja, überzogen dann, wenn man sagt, wir haben uns vielleicht eingestellt auf eine permanent stabile Situation. Die Grenzen sind offen. Solche Dinge wie jetzt mit Corona oder Covid-19 passieren nicht. Und wir sind dann in der Lage, ganz spezialisiert in den Ländern der Welt zu produzieren. Und wir nutzen das für uns. Das ist ja eigentlich die Vorstellung, dass es ganz effizient ist. Was wir aber sehen, ist, es gibt Kosten und es gibt Voraussetzungen, die wir befragen müssen. Die Sicherheit ist nicht per se gegeben. Die Stabilität ist nicht per se gegeben. Und deswegen wird es natürlich wie aus jeder Krise raus, auch aus dieser Überlegung geben, was muss man ändern. Also ist beispielsweise die Bewertung der Lagerkosten viel zu groß, wenn man sagt, die Lager sind eigentlich wichtig, ja, ich muss Lieferfähigkeit herstellen, dann sind die Lagerkosten vielleicht zu relativieren. Oder wenn die Lieferkette sehr differenziert ist, dass man das auch nochmal alles genau anschaut. Also wir werden schon auch eine Überprüfung sehen, nicht eine Abschaffung, aber eine Überprüfung der Globalisierung.
Aber wenn wir jetzt einfach mal Leute hören, die sagen, naja, dass wir zu wenig Atemmasken haben in Deutschland, vielleicht auch zu wenig Beatmungsgeräte, wobei wir relativ gesehen da besser ausgestattet sind als viele andere Länder. Aber wenn die dann sagen, naja, ohne Globalisierung wird das alles nicht so, weil dann müssten wir das alles selber herstellen und uns nicht mit anderen jetzt um die Verteilung streiten. Ist da was dran?
Nein, natürlich nicht, denn auch in der Globalisierung ist ja Politik und Gesellschaft die Frage gestellt, was sind denn kritische Bestände? Also wir erinnern uns, wir haben in den 70er Jahren Energievorräte gehabt in Deutschland, Kohlevorräte. Man hat deshalb den Steinkohlebergbau noch aufrechterhalten, weil man gesagt hat, oh, wenn da mal das Öl knapp wird, müssen wir hier handlungsfähig sein. Und das ändert sich halt. Es ist nicht die Frage der Energieproduktion, sondern die Frage solcher eigentlich sehr einfacher Produkte. Ja, das sind ja Atemmasken, Schutzmasken, es sind Masken mit bisschen Ausstattung technischer Art. Das sind ja keine eigentlich komplizierten und teuren Produkte, die sind aber woanders hergestellt worden. Wenn man sagt, wir brauchen die aber hier, dann muss man halt Reserven anlegen, dann muss man Lager anlegen, warum auch nicht? Also es hat früher der Senat von Berlin unter der unschönen Zeit der Teilung Senatsreserven gehabt, weil man nicht wusste, was passiert. Und so ähnliche Reaktionen muss man auch haben. Das ist nicht die Frage der Globalisierung, sondern der Vorsorge, die wir hier treffen müssen in unseren Pandemieplänen.
Machen Sie sich eigentlich Sorgen, dass jenseits wirtschaftlicher Vernunft die Stimmen, die ja eine nationalere Wirtschaft wollen, Donald Trump fällt einem sofort ein, aber es gibt ja auch andere, auch in Europa, dass die stärker werden, weil die einfach sagen können, ja guck mal, ihr habt es doch gesehen, das ist nicht ungefährlich, lasst uns das alles wieder selber machen.
Ja, es gibt so eine Grundstimmung, die ja auch zu dieser Erschöpfung der Globalisierung geführt hat, dass die Menschen nicht mehr so ganz durchschauen, wie sind eigentlich diese ökonomischen Zusammenhänge? Was sind das eigentlich für Abhängigkeiten und für Fernbeeinflussungen, in denen wir da stecken? Und das muss man transparent machen und damit umgehen, aber auch deutlich machen, wir hätten diesen Wohlstandsgewinn der letzten 30 Jahre, dieses Herausnehmen vieler, vieler Millionen von Menschen aus der absoluten Armut gar nicht erreichen können, ohne dass wir es miteinander getan hätten, also ohne dass wir uns global vernetzt hätten, dass wir uns miteinander ins Benehmen gesetzt hätten. Und wichtig ist ja auch, globale Vernetzung heißt, man stabilisiert auch das System mit Blick auf Konflikte. Also wer miteinander wirtschaftet, gerät weniger in Konflikte und deswegen ist das immer eine Balance. Das muss man alles mit bedenken, aber Wohlstandsmehrung ohne Globalisierung wäre so nicht möglich gewesen. Jetzt müssen wir gucken, was sind die Schlussfolgerungen im Sinne von Absicherungsüberlegungen beispielsweise.
Aber würde denn eine nationale Wirtschaft, selbst wenn wir sagen würden, wir riskieren einen Wohlstandsverlust, würde die überhaupt funktionieren? Ich meine, abgesehen davon, dass man Avocados nicht gut in Niedersachsen anbauen kann. Ich stelle mir gerade vor, was unsere Smartphones könnten und wie teuer sie wären, wenn wir sie komplett mit allen Einzelteilen hier bauen würden.
Ja, also Genau, das ist ja das, was wir Vorteile der internationalen Spezialisierung, der Arbeitsteilung, auch der Wissensteilung, der Risikoteilung nennen. Also man darf ja nicht nur verkennen, man hat dadurch Risiken, wenn man bestimmt nicht verfügbar hat, sondern man teilt ja auch Risiken gemeinsam. Das heißt, man ist besser in der Lage, damit umzugehen, weil gemeinsam geforscht wird, weil in globalen Verbünden geforscht wird. Also wenn Millionen von Menschen an einem bestimmten Thema arbeiten, ist das mehr, als wenn es Hunderttausende tun. Und das zu sichern, ja, auf der anderen Seite aber die Ableitung zu machen, wie müssen wir beispielsweise unsere globale Beschaffung wirklich aufstellen? Ist das eine wirklich globale Beschaffung, wenn die aus einem anderen Land kommen, oder müssen wir nicht mehrere Herkunftsländer haben? Oder wenn wir im medizinischen Bereich feststellen, bestimmte Grundstoffe werden nur noch in China und Indien hergestellt, dann entspricht das natürlich nicht Sicherheitsvorstellungen, wenn das kritische Themen sind. Also das kann man tun, stellt aber an sich die Globalisierung nicht in Frage, sondern gibt Antworten auf Risiken.
Michael Hüther, der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, über eine der Grundsatzfragen, die man sich sonst immer so still und leise mal beim Rotwein gestellt hat und die viele jetzt auch nicht ganz zu Unrecht auch laut stellen, nämlich wie weiter mit der Globalisierung nach dieser Krise. Herr Hüther, herzlichen Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.